Erzählturbine.
Ein Geschichten-Podcast.
Mit David.
Und dem Pete.
Keiner von euch weiß jetzt, wer wer ist. Weil wir es euch nicht gesagt haben. Einer von uns ist auf jeden Fall böse, der andere chaotisch neutral. Auch jetzt wisst ihr
aber
nicht, wer wer ist.
Aber ist das schlimmer? Chaotisch neutral ist doch schlimmer als böse. Der ist ja unberechenbar. Berechenbarkeit ist das, was wichtig ist. Böse, damit kann man umgehen, der ist halt böse. Aber chaotisch neutral, das ist Abfuck. Mhm.
Ja, du könntest jetzt auch chaotisch böse sein. Also
würde es berechenbarer machen, ein bisschen. Chaotisch neutral bedeutet, in derselben Situation kannst du entweder jemand die Hand reichen oder ihn abstechen. Und es ist, hängt davon ab, wie der Würfel fällt.
Ja. Genau. Macht's auch irgendwie spannender.
Ja, wenn ihr einen chaotisch neutralen Charakter trefft, instant töten. Ihr könnt nicht mit ihm rechnen.
Zum Töten? Weggehen wäre vielleicht auch.
Also nein, töten. Einfach töten. Okay. Gar nicht erst fragen, umhauen.
Okay, woher weißt du dann, dass er chaotisch, also außer wenn es irgendwie im Charaktersheet steht, aber du
eben,
weißt es
Charaktersheet,
ja nicht.
Charaktersheet, Badge an der Brust,
ja,
wie man so Dinge weiß.
Dinge, die man so im Alltag sieht, ne, und läufst die Straße runter und natürlich hat die jede Person, ja, all diese Infos.
Hey, gib Google Glass noch ein Jahr oder so, dann schwebt das einfach über den Personen.
Das wird tatsächlich praktisch, so zumindest die grundlegende Gesinnung zu sehen.
Fascho, Kommunist.
Achso, ich weiß immer noch bei Kopf.
Achso.
Ja, so zumindest so diese Hierarchie. Ja, du bist da schon tiefer eingestiegen. Worüber sollen sich denn die Leute in Berlin unterhalten, die ersten 3 Stunden, die sie sich
Wir haben geheimes Feedback erhalten und wir sollen nicht immer so über Berlin herziehen.
Ja, okay. Mensch, der in Berlin wohnt. Warum nicht? Begründe das doch mal. Warum sollen wir das nicht tun?
Weil wir bescheuerte Stereotype perpetuieren. Das war die Ansage.
Okay, fühlt sich Berlin jetzt als diskriminierte Minderheit, ja? Das ist der Point, den Berlin machen will. Ich sage abgelehnt. Also danke für deinen Einwand, geheimer Bürgermeister von Berlin, sagen wir es doch, wie es ist.
Du weißt nicht mal, wer das gerade ist.
Danke für deinen Einwand, nehmen wir auf, abgelehnt. Ja. Also,
danke für dein Feedback. Feedback ist ein Geschenk. Wir entscheiden, was wir damit machen. Ist das, was du gerade sagst?
Ja, genau. Ja, ist natürlich schön und ist natürlich gut, wenn Leute ihre Meinung sagen, wenn Leute auch irgendwie Anregungen haben. Und das heißt ja nicht, dass man die umsetzt. Das ist übrigens auch ein Thema, was in vielen Bereichen des Lebens so missverstanden wird. Genau, dass Leute denken, ja, ich habe dir doch das und das gefeedbackt. Warum?
Jetzt bist du weg.
Es gibt halt Sachen, die wir dann machen und die wir dann nicht. Also
du musst bitte nochmal sagen, was du gesagt hast, du warst weg.
Wir können ja mal irgendwie, ich habe gesagt, ne, Feedback ist halt eben keine Verpflichtung, das zu tun. Das ist ja einfach nur, jemand
hat gibt auch
seine
Meinung.
Wahrnehmung. Genau, ist auch gut, ist auch schön. Dann haben wir aufgenommen, haben wir gehört, Berlin fühlt sich schlecht, ein bisschen zurecht. Ich dachte auch immer, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich dachte, das gehört auch irgendwie so zum Berliner Selbstverständnis. Ne, also ein großer Teil des Berlins, was dann ja auch es geschafft hat, irgendwie auch zu einer Metropole und zu einer Kultstadt zu werden, war ja eben auch die Einstellung, im Gegensatz zu anderen Städten zu sagen, okay, hier ist es gerade hässlich, wir machen es irgendwie hübsch. In Berlin war es zu sagen, hier ist es halt hässlich, das lassen wir so und nennen es cool. Funktioniert auch erstaunlich gut. Machen die gut. Und ich dachte, dann gehört eben auch so dieses von allen anderen missverstanden und nicht gemocht werden dazu.
Total krass, also Stadtmarketing ist ja oft albern und peinlich und funktioniert so nur so bedingt, ne? Also wenn man mal so über deutsche Autobahnen fährt, dann steht ja alle 100 Meter irgendwie so ein braunes Schild, auf dem irgendwie XY-Stadt der Burgen oder XY-Stadt des bla bla bla, ne? Und so Zeug. Aber tatsächlich ist mir das in Cadiz, Spanien passiert, dass ich Briten getroffen habe, die selber noch nie in Deutschland waren, die aber von Berlin wussten, in britischem Akzent, arm aber sexy. Also die kannten dieses Motto, ja. Was ich erstaunlich fand.
Was nicht das offizielle Motto ist, ne? Also es ist nicht das offizielle Motto der Stadt. Also Städte haben ja manchmal offizielle...
Egal, keine Ahnung, woher die das kannten, aber das Slogans. Kannten die halt.
Ja, die kannten noch eine zweite Sache über Deutschland, nämlich etwas, was wirklich jeder Mensch kennt. Das ist dieser Aufkleber, nett hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg?
Ja, die einfach überall sind.
Also wirklich der überall. Du kletterst steigst auf Mount Everest, siehst ja. Aussichten, die du noch nie irgendwo gesehen hast. Mittlerweile halt schon irgendwie, also bis vor kurzem nur wenige gesehen haben, jetzt irgendwie hinreichend viele.
Baden-Württemberg.
Ich kann dir garantieren, dort klebt war schon dieser mal, ja, natürlich. Blöde Aufkleber.
Du tauchst runter zur Titanic, ja, kurz bevor dein ja, U-Boot zerdrückt wird, siehst du diesen Aufkleber.
Auch dieses Ding, was wir überall sehen.
Du entdeckst das geheime Stargate in den ägyptischen Pyramiden und auch da ist der Aufkleber.
Gibt es eigentlich eine zweite Stadt, die wir irgendwie haten könnten, außer Berlin?
Ja, keine, die es verdient hat. Also was gibt es denn für Städte in Baden-Württemberg?
Nee, aber jetzt generell, aber ich meine alle anderen Städte, ne, die dann irgendwie, weiß nicht, so ein bisschen, ja, so Hauptbahnhof-Charme durchgezogen haben. Die haben dann ja auch nichts, was irgendwie cool ist, dass sie dann, dass das abschütteln können. Ne? Also man macht sich so ein bisschen über Berlin lustig, ja, irgendwie alles versifft und dies und das. Aber dann weißt du auch irgendwie, ja, ne, Techno-Szene cool und wenn du irgendwie was Leckeres essen willst, dann haben die das auch 10 Jahre vor allen anderen.
Und an und so jeder Ecke so zwei, ne?
Dann können also, sie es halt wegstecken. Das ist krass.
Meinst du, die vertragen,
ja, genau.
Ein offensichtliches Hassobjekt wäre München, aber das liegt zu sehr auf der Hand.
Außerdem, ne, ich meine, Berlin, sorry, wir treten halt nur nach oben und ja, mach jetzt mit der Info, was du willst.
Jetzt hast du eine Flanke.
Mehr Kompliment gibt's nicht.
Ich wohne im Ruhrgebiet, Mann. Ich kann jeden treten.
Ja, aber mehr Lob gibt's nicht.
Okay, Berlin kommt klar. So.
Damit fassen wir es jetzt mal zusammen. Kommt mal aus eurer Opferrolle und so. Wir haben hier noch was vor heute.
Ja, krass. Okay, möchtest du uns dann einmal abholen, wo wir sind?
Ja, also die ganze dies, das, Geschichte, ne, ihr wisst, Ströme, das ist das, wie Menschen in dem Universum, in dem wir sind, sich von A nach B bewegen. Diese fangen an zu kollabieren. Das ist jetzt nicht nur einem auserwählten Kreis der Wissenden zugänglich, diese Info, sondern halt Blick geworden, zumindest in dem System, in dem wir uns bewegen, weil ein so imposant und effektiv zusammengeklapst ist und jetzt wird gerade ein Forschungsteam dahin geschickt, um rauszufinden, was, wie, warum und was könnten wir vielleicht tun. Und der Chef dieser Expedition ist auch gleichzeitig Liebhaber der Oberstherrscherin. Was für ein Zufall, wenn man Forschungsgelder haben will. Praktisch, praktisch. Aber ich meine, wer will der obersten Herrscherin auch verbieten? Ist ja oberste Herrscherin, ohne irgendeine Kontrollinstanz.
Ja, pretty much. Also Mars hat sich hochgeschlafen, ne? Nach dem Schäferstürmchen, das sie da hatten, kriegt er halt seine Forschungsexpedition bewilligt, wie du schon sagst. Und da steigen wir jetzt auch wieder ein. Fast forward. Wir verfolgen Mars, ne? Das dauert ja irgendwie 14 Tage die Reise, aber dann sind sie in dem System Dana Süßler. Das ist das System, das Grayland die erste verloren hat sozusagen, also der Strom ist kollabiert vor 800 Jahren und man weiß, weil es ja doch sowas wie Fernkommunikation mittels Funk gibt, aber das braucht dann halt einfach ewig, dass so ein paar Jahre, so 3-4 Jahre nach diesem Kollaps dieses Stroms, das kam aus dem System noch so ein paar Meldungen und die Zusammenfassung dieser Ereignisse sind im Wesentlichen Zusammenbruch, Seuchen, Kriegsherren, Bürgerkrieg. Das heißt, man erwartet nicht noch irgendwas oder irgendjemanden zu finden, sondern man hofft halt, dass da noch ein bisschen von den alten Habitaten übrig ist, wo man die alten Computersysteme anzapfen kann, um noch ein bisschen mehr rauszufinden, was passiert ist, weil das ja deren aller Schicksal ist, wie sie alle wissen. Das heißt, worum es hier geht, ist rauszufinden, was kann man oder muss man machen, jenseits von theoretischen Überlegungen, sondern hier haben wir ein Fallbeispiel und deswegen sind die jetzt da. Und es ist genau so, wie man das erwarten kann. Das große Habitat von Dana Süßler liegt komplett tot da, ist aber noch da. Also es kreist um einen Planeten, ist auch in dessen Schwerkraft geraten, ne? Und es wird auch demnächst mal auf diesen Gasriesen knallen oder in diesen Gasriesen eintauchen für mehr. Das dauert aber noch so 200 Jährchen.
Mhm.
So, also fliegen die da jetzt ran, gehen da drauf, betreten das Habitat und hoffen, irgendwelche Erkenntnisse zu finden. Und es gibt erste komische Eindrücke. Also erstens, in den zumindest äußeren Teilen des Habitats finden sie keine Leichen. Das ist erstmal überraschend, aber dann kann man das wegerklären mit, naja, die sind alle in den zentralen Bereichen wahrscheinlich. Und als sie dann da an die Schleusen rangehen, gibt es die nächsten komischen Spuren. Es gibt Spuren davon, dass jemand ohne die Hilfe von innen diese Schleusen schon mal aufgemacht hat, also extern sich Zugang verschafft hat. Das kann jetzt alles Mögliche heißen, ja. Das ist nicht zu festzulegen, wie lange das her ist. Also vielleicht ist das einfach nur 790 Jahre her und es war halt einfach eine andere Fraktion, die da versucht hat, damit drauf zu kommen. Vielleicht war es aber auch gestern, lässt sich wirklich nicht sagen. Dann gehen sie, dann verschaffen sie sich Zutritt nach innen. Das, was im Wesentlichen fehlt, was im Wesentlichen fehlt, ist Energie. Die können sie jetzt herstellen. Ja, das ist, wenn man so kleine Reaktoren dabei hat, ist das kein Problem. Was sie dann aber sehen, ist, dass es 1.000.001 Umbauten gegeben hat. Also ganz offensichtlich.
Ja, Energie können die nicht herstellen. Nee. Energie wird nicht hergestellt. Energie wird nur gewandelt.
Die stellen die Energie auf der Station wieder her, indem sie einen Reaktor anschließen. Und dann gibt es wieder Licht und Strom und Wärme.
Ja, das lassen wir gelten.
Das ist gängiger Space Station-Sprech, die Energie wiederherstellen. In jedem von irgendwie Raumpatrouille Orion bis hin zu Star Trek Voyager ist das der Fachtermin.
In jedem Science-Fiction-Ding von Star Trek bis Voyager, mit Ausnahme von vielleicht Battlestar Galactica, explodieren Raumschiffe lautstark im All.
Von innen aus dem Raumschiff heraus ist das richtig.
Ja, von außen, aus dem Nicht-Raumschiff heraus, ist es halt verkehrt. Und die dramatische Musik weiß auch keiner, wo die herkommt, wer die da spielt.
Na, das ist ganz einfach. Jeweils die Aufnahme muss ja mal aus einem anderen Raumschiff sein. Und weil die das spooky finden würden, wenn das einfach im Vakuum zu leise passiert, haben die im Schiff für sich Soundeffekte. Und da kommt dann auch dramatische Musik vor. Ist doch logisch. Mann, ey.
Ja, okay, macht Sinn. Ja, völlig klar. Gut. Ja, okay. Physik gedribbelt. Funktioniert. Lass ich gelten.
Und natürlich sind das auch alles Soundeffekte mit den Lasern, die dann immer Piu-Piu machen und so. Das ist ja klar.
Piu-Piu, ja.
Das einzige authentische Lasergeräusch.
Die haben alle das gleiche Umsonst-File irgendwo runtergeladen.
Das ist so eine Konvention, haben sie sich alle drauf geeinigt.
Das genau, was nicht kostet. Manchmal gibt es ja dann auch teuer klingende Laser, dann weißt du, da hat jemand Premium-Laser-Sounds gekauft.
Ja, da hatte jemand zu viel Geld, ne? Und nicht das Raumschiff-Standardpaket von freesounds.org genommen.
Genau. Ja, nee, gut, haben wir das geklärt. Deswegen machen Geräusche im Weltall Sinn. Und ja, Energie kann deswegen auch hergestellt werden. Alles gut.
Also, die nehmen Teile dieser Station in Betrieb. Das ist jetzt der wichtige Teil.
Ja.
So, und jetzt verschafft man sich Zugriff auf die Datenbanken, die noch im Betrieb sind, was ein bisschen erstaunlich ist, ehrlich gesagt. Also es gibt natürlich sowas wie Fehler im Datensystem, aber viel weniger, als man nach 800 Jahren des quasi vor sich hin Verrottens erwarten würde. Und die wird jetzt einfach komplett runtergeladen. Theoretisch ist das als Passwort gesichert, aber naja, die Verschlüsselung ist 800 Jahre alt, also kriegen die hin.
Okay.
Und tatsächlich finden sie recht zügig auch eine ganz, ganz spannende Login-Datei, also Log-Datei. Die Einträge darauf sind komplett verrückt. Also nach dem Ende der Ströme gibt es relativ regelmäßige Logins erst zunächst noch. Die werden dann ein bisschen sporadischer, aber das ist immer noch quasi derselbe Typ. Und nach 23 Jahren ist dann Schluss. Und das erschreckt erstmal alle, weil das ist viel weniger Zeit, als sie erwartet haben. Also die haben gedacht, diese Station sollte eigentlich so 100 Jahre lang klarkommen. Und aber nach 23 Jahren ist die Station.
Ja, der Typ ja vielleicht, also.
Ja, aber dann ja andere Typen, ne? Also
der Typ ist nur tot gegangen.
Ja, aber dann sollten andere Typen das weiter in Betrieb halten oder so. Ne? Aber die Station scheint nach 23 Jahren ihren Geist aufgegeben zu haben. Und das ist erschreckend kurz. Dann aber 50 Jahre danach geht's weiter. Also da gibt es dann wieder Einträge, erst relativ zügig, dann alle paar Jahre wieder einmal.
Ja, aber erklärt der Typ, der 50 Jahre später Typ nicht, warum der, also wo der jetzt hergekommen ist?
Ja, das sind keine.
Würde er jetzt sagen, dann würde er ja im ersten Eintrag schreiben, nicht so Captain's Logbuch, sondern irgendwas anderes.
Am Anfang schon, die neuen Logs sind dann nur noch, hat Computersystem aktiviert, ist irgendwie, hat die Lichter angemacht, ist zum Kühlschrank gelaufen, hat sich einen Snack gemacht und dann ist wieder Schluss. Ja, und dann ist, ne, also das, diese fünf, nach die, also diese, dieser 50-Jahres-Eintrag, der geht dann so 2-3 Dekaden lang, dass immer mal wieder jemand da irgendwas macht. Dann ist 2 Jahre lang Schluss. Und dann gibt es wieder richtig viele Logdaten. Also dann hat offensichtlich jemand für 30 Jahre in einer größeren Gruppe auf dieser Station gelebt.
Okay.
Das lässt dann nach 30 Jahren wieder nach. Dann gibt es immer mal wieder so Einträge alle paar Jahre. Und die reißen endgültig dann ab vor 30 Jahren. Also bis vor 30 Jahren war jemand regelmäßig auf dieser Station. Was komplett spooky ist. Das bringt jetzt alle zum Ausflippen. Also das heißt, dass von der ursprünglichen, den ursprünglichen Menschen in dieser Station zumindest mal bis vor 30 Jahren noch welche gelebt haben. Oder deren Nachfahren vielmehr.
Oder dass es irgendjemand oder irgendjemand ganz anderes dahin gekommen ist.
Ja, was ja nicht geht, ne? Also das Strom.
Also, ne, das Ding wurde ja irgendwie aufgemacht.
Ja, aber der Strom dahin in dieses System ist.
Also es gab aber vielleicht gab es ja Leute in dem System, die da noch gewohnt haben. Außer der Station.
Ja, aber die hätten alle quasi zu deiner Süßler gehört. Also dass die wären auch alle mitgemeint, ne? Auch wenn die jetzt vielleicht auf einer anderen, kleineren Station, wovon es welche gibt, das wissen sie ja auch, lebt. Aber sie sind halt davon ausgegangen, dass von den deiner Süßlern niemand überlebt haben kann nach 800 Jahren. Und zumindest bis
vor. Und man kann nicht irgendwie anders in das System kommen. Außer über den Strom.
Nach allen historischen Aufzeichnungen gab es ein, ja doch klar, also du kannst, das können die auch, kannst schon einfach so durch den freien Raum von einem System ins andere fliegen, so mit einem Zehntel der Lichtgeschwindigkeit, dauert dann halt ein paar tausend Jahre, bis du da bist.
Okay, aber das würde ja erklären, wie da Leute immer wieder aufgehen.
Ja, das würde bedeuten, dass vor dem Entstehen der Interdependenz jemand von, sagen wir, dem Zentralsystem aufgebrochen sein muss und zwar alle 30 Jahre ein Schiff oder so. Da, ausgerechnet dahin, worüber niemand irgendwas weiß.
Tja. Also macht ja, ist jetzt nicht weniger plausibel als die Theorie, es gab irgendwelche Überlebenden und die sind alle 40 Jahre immer wieder mal aufgetaucht und dann wieder 40 Jahre lang weg gewesen.
Na, sie glauben jetzt, dass es halt in dem System noch jemand lebt und deswegen machen sie sich jetzt in dem System auf die Suche und es dauert wirklich auch nicht lange. Da finden sie ein Schiff, das im Weltraum ist und das auffällig nicht eiskalt ist. Und das ist sowas Zehnerartiges, also eins dieser großen Schiffe, die für den Transport benutzen, wenn auch ganz furchtbar verbastelt und seltsam gebaut und ganz komische Konstruktion, aber so groß dimensionsmäßig wie ein Zehner, also in der Lage, so ein paar tausend Leute im Standardfall für 10 Jahre am Leben zu halten mit Vorräten und Ressourcen und so weiter.
Ja.
Seltsam ist, dass es keinen rotierenden Ring hat, dieses Ding, sondern das ist im Prinzip ein großer Zylinder, der zwar auch rotiert, aber so kannst du halt durch den, wegen des geringeren Durchmessers und so, kannst du viel weniger Schwerkraft erzeugen. Also auf jeden Fall eine seltsame Konstruktion.
Ja.
Und ja, das Schiff, das können Sie jetzt aus der Ferne schon feststellen, das Schiff funktioniert. Es ist ganz eindeutig uralt. Oder aus viel mehr eigentlich, aus vielen uralten Teilen zusammengebastelt. Und das grüßt man jetzt und schafft es tatsächlich auch Kontakt herzustellen. Stellt sich raus, es gibt tatsächlich noch Nachfahren der ursprünglichen Daner Süßlaner, die jetzt, und deswegen ist es ein absoluter Glücksfund für die Zukunft dieser Menschheit, die jetzt als Weltraumbewohner leben seit vielen Jahrhunderten, anders als die Menschen der Interdependenz. Die wohnen im Weltraum, aber eben auch im Luxus. Und jetzt kann ich auch mal die Phänomene Phänomene, die wir bis jetzt erlebt haben, erklären. Was hier in diesem System passiert ist, ist, dass die halt über Jahrhunderte lang alles, was so rumflog, aus- und umgeschlachtet haben und umgebaut haben und irgendwie die zum 10. Mal dieselben Ressourcen gewälzt haben. Und das erklärt auch, warum diese Station immer mal bewohnt oder nicht bewohnt war. Es hing nämlich immer davon ab, was sie gerade am ehesten wieder zum Laufen bekommen haben. Und vor 30 Jahren hat es halt aufgehört, dass sie die Station am Laufen halten konnten. Und deswegen sind die letzten paar tausend Bewohner dieses Systems auf dieses Schiff umgezogen, weil da auch aus deren Sicht nichts mehr zum Ausschlachten auf der Station war. Ne, und die ganzen, das andere Dutzend kleine Stationen ist auch im Wesentlichen aufgegeben, die dann noch so im System rumfliegen. Mhm. So, sie können jetzt also da Kontakt herstellen und sie können die auch verstehen. Das, die Sprache, die die sprachen, ist im Prinzip Standardsprache der Interdependenz, nur dass es halt über 800 Jahre irgendeine komische Form der Vokalverschiebung gab, aber nichts, was Linguisten nicht hinkriegen würden. Und ja, diese Leute...
Die sie natürlich mithaben.
Ja, das war ja Ansatz. Also die haben zwar nur relativ wenige Menschen mitgenommen, dafür so hyperqualifizierte Menschen, so einer, der Archäologie, Geschichte und Sprachwissenschaften abdenkt, einer, der Biologie, Chemie und Physik abdenkt und so weiter, ne? Also die Creme de la Creme der Forschungsgemeinde. Tatsächlich kriegen sie das hin, sich jetzt mit denen zu unterhalten. Sie machen sich erst Sorgen, dass es Herausforderungen gibt wegen 800 Jahren verschiedener Keimentwicklung oder Bakterienentwicklung vielmehr. Aber auch das können sie dann relativ schnell ausschließen. Also weder wenn sie dahin kommen, bringen sie die Danasuslaner um, noch umgekehrt. Und die Danasuslaner sind relativ happy, sie zu sehen. Was vor allen Dingen aber an deren Mangellage liegt, ne? Also die können im Prinzip alles brauchen. Also es ist völlig egal, was du denen gibst. Die freuen sich darüber. Und da auch ihr Raumschiff so langsam aber sicher vor dem Systemversagen steht, sind die sich halt auch nicht zu schade, um alles Mögliche zu bitten. So, die Danasuslaner selbst unterscheiden sich mittlerweile auch physiologisch doch recht dramatisch von den Menschen der Interdependenz. Durch irgendwie die Unfähigkeit, Schwerkraft aufrecht zu erhalten, haben sie auch, und das kennen wir aus anderen Science-Fiction-Werken, haben sich halt auch, hat sich die Knochenstruktur geändert. Ne? Also die könnten jetzt auch gar nicht mehr bei normaler Gravitation leben. Also die wären länger und feingliedriger und so.
Ja.
Und vielleicht lässt der Autor auch ein bisschen durchscheinen, dass es da einen genetisch reduzierten Genpool gab.
Auch macht ja Sinn. Gab ja nicht so viele Leute.
Genau, und da leben jetzt insgesamt noch 5000 oder so. So diese Größenordnung, ne? Irgendwie 200 Millionen vor 800 Jahren. Also das ist keine Erfolgsgeschichte da, ne? Das muss man mal ganz klar sagen.
Ja.
Allerdings, und das finde ich auch total cool, legt der Autor viel Wert darauf, festzustellen, dass sie auf keinen Fall irgendwie dumm sind oder so, ne? Also das ist eine hochgebildete Miniaturgesellschaft. Also die sind alle unfassbar gute Ingenieure. Gut, okay, ne? Also an deiner Fähigkeit, Dinge zum 80. Mal wiederzuwerten, legt halt das Überleben deiner Sippe. Dann, ja, ich glaube, dann entwickelt man halt immer ganz gute Skills.
Ja.
So, und dann ist es aber Mars, dem irgendwie etwas Seltsames auffällt. Denn die sind zwar dankbar, sie zu sehen, ne? Und haben jetzt auch nicht jetzt präzise mit ihnen zu diesem Zeitpunkt gerechnet, aber überrascht sind die nicht. Also die wundern sich auch nicht, sagen halt nur, ey, cool, endlich seid ihr da, habt ihr da mal einen Atomreaktor und ein bisschen Saatgut, so, ne? Und dann fragen sie die, ey, sag mal, warum seid ihr eigentlich nicht überrascht, uns zu sehen, so, ne? Also ich wäre überrascht. Und dann sagen die, nee, wir sind nicht überrascht. Wir wussten ja, dass ihr kommt.
Warum?
Ja, weil das Schiff, das vor 300 Jahren hierher gekommen ist, die haben gesagt, dass wir kommen.
Dieses Schiff?
Ein Schiff, ein fremdländisches Schiff. Die sind hergekommen, die Crew hat sich auch in die Gemeinschaft hier integriert. Und ja, die haben gesagt, wir sind alle auch Nachfahren von denen. Und die haben gesagt, dass hier mehr Leute kommen. Übrigens, also soweit wir wissen, wir haben es jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen, aber soweit wir wissen, dieses Schiff ist auch noch im System. Wir haben das nicht ausgeschlachtet.
Okay, das ist dann ja spannend.
Absolut ist es spannend und natürlich wird es jetzt eine Top-Priorität sein, neben die Danasuslaner erstmal mit dem Grundlegenden zu versorgen und so, wird das jetzt eine Prio sein, dieses Schiff in diesem System zu suchen und vor allen Dingen, es ist völliger Unfug. Also das, was wir vorhin diskutiert haben, dass dieses Schiff irgendwie durch den freien All geflogen ist, das schließen sie kategorisch aus. Dafür ist Dana Sistan einfach von jedem anderen System viel zu weit weg. Das Schiff wäre Jahrhunderte, wenn nicht Tausende von Jahren unterwegs gewesen. Das heißt, es muss, also sie können jetzt keins finden, aber das heißt nicht so viel. Es muss einen ankommenden Strom von irgendwo anders her geben. Und zwar nicht aus dem bekannten Raum. Also es gibt keinerlei Aufzeichnung darüber, dass noch irgendein Tor nach Dana Sisla führt. So, das heißt, es muss von irgendwo anders herkommen. Und was fällt einem da sofort ein, wo das herkommen könnte, wenn man sich die Lore dieses Universums vor Augen führt? Aus dem anderen System, das man verschmissen hat. Gibt ja zwei. Wir reden nur über das erste.
Stimmt, da gab es noch ein zweites.
Die Erde.
Stimmt, das hast du ganz am Anfang mal erwähnt.
Genau, das ist jetzt nicht so prominent. So, und deswegen sind sie jetzt halt besonders interessiert, dieses Schiff zu finden.
Ja, weil wurde seitdem ja nicht mehr erwähnt, die Erde. Du hast es einmal erwähnt vor 18 Wochen oder so und seitdem kam die Erde nicht mehr vor.
Das hier ist erst die 10. Folge, also wenn, dann 10 Wochen her.
Ja, aber wir haben ja, für alle anderen Menschen, die sich das anhören.
Ja, für den, der das gerade binscht.
Stimmt das?
Vor 10 Stunden
aber ungefähr. Wir nehmen ja nicht unbedingt jede Woche auf. Ja, aber jetzt für mich, wir nehmen ja nicht immer einmal pro Woche auf. Mach einfach weiter. Sag einfach jetzt,
genau. So.
Einfach jetzt weitermachen.
Das heißt, dieses Schiff zu finden hat jetzt absolute Top-Priorität. Und dann, das ist aber nicht so trivial in so einem Sonnensystem, so ein Schiff zu finden. Deswegen fliegen sie jetzt so lustige Zickzackmuster und suchen das. Während die das suchen, gehen wir aber von Mars weg und schauen uns mal an, was all dieweil in Nabe so vor sich geht. Und gehen da zum ersten Mal zu der Bösewichtin, dem Mini-Zwischenboss, wie du letzte Woche gesagt hast, aus Buch 1, nämlich Nadeshda Moabedan.
Ja, die im Knast sitzt.
Die sitzt im Knast, genau. Und
also jetzt im Privatknast der...
Nee, noch nicht. Da kommt es ja erst noch hin. Also, es ist nur angekündigt. Also noch ist sie im Knast. Beziehungsweise eigentlich ist sie gerade außerhalb davon. Für 8 Stunden zumindest, wegen einer psychologischen Einschätzung, das hat ihr Anwalt eingefädelt, die versuchen ja immer noch, sie zu verteidigen und irgendwie sie rauszukriegen. Und das findet in einer psychologischen Anstalt statt, die auch deswegen gewählt wird, weil sie hoffen, dass sie da weniger Mordversuchen anheimfällt als in dem Knast. Und hauptsächlich ist das dafür, ist diese ganze psychologische Einschätzung dafür da, dass sie Termine mit irgendwelchen Leuten machen kann. Also die Sicherheitsvorkehrungen sind nicht so hoch und Leute kann man bestechen und deswegen hat sie diverse Termine vereinbart, während sie da in dieser psychologischen Anstalt ist.
Ja.
Also einmal gibt es einen Termin mit ihrer Mutter, theoretisch gibt es eine Terminanfrage von Kiva Lagos, die wird aber abgesagt. Die wollte über die Finanzen des Hauses sprechen, aber da hat Kiva keinen Bock drauf, darauf hat Nadeshda keinen Bock. Und ja, ist halt ganz viel geplant. Und während sie also aus dem Gefängnis abtransportiert wird, und das ist eine total witzige Szene, sie ist halt in diesem Transporter mit 2 Wächtern. Wie gesagt, sie müssen dafür quasi durch den freien Raum, also über die Oberfläche des Planeten ohne Atmosphäre. Das muss man sich so wie Züge vorstellen. Ne? Da liegen im Prinzip Schienen und da fahren dann diese Dinger drauf.
Ja.
Und auf einmal macht es groß Rums und freier Raum tritt irgendwie in die Kapsel ein. Kiva schafft es irgendwie gerade so, ihre Atemmaske aufzusetzen. Die beiden Wächter schaffen das nicht und ersticken jämmerlich. Und der Transporter wird also angegriffen. Der ganze Wagen kippt um. Und Kiva wird befreit. Offiziell stirbt sie bei dieser Veranstaltung. Ihre Mutter war die Auftraggeberin dieser Befreiungsaktion und man gibt sich da extrem viel Mühe, dafür zu sorgen, dass niemand versucht, Nadeshda zu finden. Man hat eine Frau gefunden, der Lieferant dieses toten Körpers versichert bei der Aushändigung eines sehr hohen Millionenbetrages sehr, sehr glaubhaft, dass sie nicht dafür getötet wurde, sondern dass sie schon tot war, als er sie zufällig fand also eine Frau mit genau den Maßen von Kiva und einem ähnlichen genetischen Ursprung, der man das ganze Blut rausgezogen hat, durch synthetisches Blut erfüllt hat. Und um auf Nummer sicher zu gehen, wird die ganze Transporteinheit inklusive der Wächter und dieser Kiva-ähnlichen Frauenleiche zu feinster Asche verbrannt. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Behörden Kiva nun also für tot halten.
Also war sehr viel Aufwand mit einer Leiche.
Naja, man ist ja, wie gesagt,
ist ja gar nicht verdächtig.
Ja, da am Ende alles verbrannt ist, wie gesagt, keinerlei Beweise übrig. Der Head of Operations, also der Freelancer, den die Mutter da angestellt hat, um die Tochter zu befreien, der stirbt unglücklicherweise auch bei diesem Befreiungsversuch, also wird mit verbrannt. Und so sieht das Ganze halt nach einem gescheiterten Befreiungsversuch aus. Also, das war nicht ganz freiwillig von dem Typ, aber Dinge lassen sich einrichten.
Das Sterben jetzt.
Das oder? Sterben jetzt, ja, ja.
Also das Verbranntwerden war nicht so freiwillig von ihm.
Ja. Das Sterben ja, war auch okay. Nicht freiwillig.
Nee, aber hätte ja sein können, dass der Befreiungsversuch, also dass er da mitgemacht hat, schon nicht ganz freiwillig
war. Nee, das war freiwillig, also sehr. Ne? Man hatte ihm ja auch große Reichtümer, mehrere Monde, Aufsichtsratsposten und so Zeug versprochen. Ja. Aber naja, lose Enden abschneiden und so. Was man halt so macht als ordentliche Materialien eines fiesen Konzernkonglomerats. Und damit ist Nadeshda jetzt offiziell tot und die Imperatox ist offiziell sauer. Vor allen Dingen, weil die Attentäter und wir wissen, also weil die Auftraggeber und das ist natürlich Mama Moabitan, jetzt auch noch weitergehen. Sie benutzen den Tod der eigenen Tochter jetzt nämlich, um Gerüchte zu streuen, dass es die Imperatox war, die Nadeshda hat umbringen lassen, um quasi ihr noch einen reinzuwirken. Und die Geschichte ist jetzt, dass die Imperatox nicht nur ihren Lieblingssohn umgebracht hat, sondern auch noch ihre Lieblingstochter. Und dann gibt es so Pressekonferenzen und so Bildschlagzeilen. Eine Mutter klagt an, ne, die kleine geknechtete arme Frau gegen die fiese Imperatox. Du kannst dir die Schlagzeilen vorstellen.
Ja, ja. Fies, aber brillant eingefädelt, also klassisch, ne? Alle wissen, dass es nicht stimmt, aber was willst du machen?
Genau, alle wissen, dass es nicht stimmt, aber was willst du machen? Und tatsächlich mit fies, aber was willst du machen, so geht es jetzt auch in der Deshta. Die wacht nämlich, also die verschläft das meiste davon, immerhin hat sie ein Trauma davon getragen und dann wacht sie jetzt im privaten Fünfer ihrer Mutter auf, die sitzt neben ihr im Bett und starrt sie an. Und ich weiß nicht, ob ich es erzählt hatte, aber die beiden hatten insgesamt keine so furchtbar gute Beziehung zueinander. Also fordernde Mutter, genervte, rebellische Tochter, wie man sich das so vorstellt. Und ja, und während Kiva, aber ne, die sind sich ja auch ein bisschen ähnlich, also während Nadeshda aufwacht und quasi von den starren Augen ihrer Mutter.
Inwieweit sind die sich ähnlich?
Die sind beide ganz schöne Fieslinge, super intrigant, extrem schlau, bizarr reich ist die bizarr reich. Die ist die Erbin des Hauses Lagos.
Aber die ist bizarr reich geworden. Achso, ich dachte, die wäre Piratenbraut.
Nein, die musste, pass auf, deswegen ist unsere Bewertung von der Kiva auch unterschiedlich. Die ist Multitrillio-Quastenärs-Erbin. Okay. Und das Einzige, warum die abgeknöpft hat, ist, damit sie gegen ihrer Mutter sagen kann, dass sie geschäftliche Erfolge hat. Deswegen hat die anderen Milliardäre abgezockt. Nicht, weil sie die Kohle gebraucht hätte.
Ja, Moment, aber Anne. Aber jetzt die viel wichtigere Frage.
Ja.
Warum knöpft sie überhaupt irgendwelchen Leuten irgendwas ab? Und die ist ja reich.
Genau, und jetzt hat sie aber ein Problem.
Also warum arbeitet sie als Piratin?
Weil ihre Mutter gesagt hat, bevor ich dir den Konzern gebe, beweist du dich erstmal in der Produktion. Hier ist diese Handelsreise, mach damit Gewinn.
Und dann ist sie Pirat geworden, Piratin.
Nein, dann ist sie auf dieser Handelsreise, dann macht Gremimor Petan sagt, du verkaufst hier nichts. Ja, dann wurden
und so.
Ja. Und dann macht sie halt irgendwie Kohle.
Ja, verstehe, okay. Ja, gut, das war, ja, jetzt verstehe ich, warum du sie fies findest. Ich schließe mich deiner Meinung an. In meinem Verständnis von dem, was erzählt worden ist, war sie halt Freelancerin, Import-Export, dies, das, und verkauft halt Sachen, die vom Raumschiff gefallen sind. Meistens. Oder halt anderes Piratenzeug.
Hier ist noch eine
Und dann
Jeans.
Kam sie irgendwann woanders an und sagt, nee, du, hier, genau. Und dann kommt sie irgendwo an und dann das, was du gesagt hast, ne, nein, 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 du verkaufst das nicht. Und dann musste sie sich andere Einnahmequellen ausdenken. Ah, aber dass sie Milliardärserbin ist, das war mir nicht bewusst.
Immer wenn ich sage Haus irgendwas, okay. Bedeutet das immer Milliardär.
Du hast aber immer nur von Kiva gesprochen und nie Haus irgendwas. Also irgendwann hast du aber bestimmt erwähnt, die kommt aus Haus irgendwen. Ja, was wirst du bestimmt irgendwann gesagt haben? Vor 17 Wochen. Eine Woche, nachdem die Erde das letzte Mal erwähnt worden ist.
Na also gut, dass wir drüber reden.
Ich meine, gut, jetzt ist es eine, also es ist halt auch einfach eine schlechte Entschuldigung, wenn ich sage, ja, ist halt schon ein bisschen lange her, deswegen habe ich da keine Erinnerung dran. Aber es geht ja hier dann um Sachen, die nicht prominent erzählt und diskutiert worden sind, sondern so beiläufig flapsige Erwähnung. Und dann ist sie halt irgendwie nach der ersten Erwähnung als Piratenbraut abgespeichert geworden. Und ja, das wurde nie korrigiert dann, wenn ich das gesagt habe.
Nee, es ist ja auch nicht falsch, aber ist halt nicht aus Zwang. Ich finde das schon auch ein bisschen gut.
Was findest du jetzt gut? Also
Kiva Lagos findet es gut, als harte Piratenbraut wahrgenommen zu werden. So viel kann man sicher sagen.
Ja, ist auch schon jetzt von allen, wenn ich jetzt die Images vergleiche, irgendwie verweichlichte Milliardärserbin oder Piratenbraut schon auch cooler.
Ganz objektiv,
und
klar.
Rein statistisch ist Piraten, rein, und jetzt wenn wir das jetzt weiterdenken, rein statistisch ist Piratenbraut schon häufiger das coolere Image als nicht. Wenn du zwei Images vergleichen willst.
Kenn jemanden, die steuert das Polizeiboot der Duisburger Feuerwehr. Die gewinnt halt immer.
Siehste? Ja, genau. Ne, nicht, also wenn wir uns jetzt die Glockenkurve vorstellen, der Coolness von Images, dann ist Boot der Duisburger Feuerwehr ganz, ganz, ganz rechts. Ja, vielleicht gibt es noch irgendwas super krasses, was mir jetzt nicht einfallen würde, was noch mal cooler ist.
Astronautin.
Mag sein. Weiß, Polizeiboot der Duisburger Feuerwehr ist schon.
Ist schon,
ziemlich,
schon hart, ne? Finde ich auch.
Ja, ja. Ich find Astronauten, muss ich an der Stelle auch sagen, Astronauten ein bisschen overhyped. um es dann auch an der Stelle zu klären, overhyped bedeutet ja nicht, dass es nicht cool ist. Sondern ja nur, dass der.
Ja, aber das sagt halt jeder, ne?
Das Ganze
ist schon so,
zu
ja.
Cool wahrgenommen wird. So, ne? Astronauten ist halt immer so, Astronauten so cool, Astronauten so cool. Ja, aber du musst dir überlegen, du fliegst halt irgendwo hin, meistens auf irgendeine eine große Blechbüchse, und da hängst du halt rum. Und dann machst du Wissenschaft.
Genau,
ja,
wenn die anfangen,
ja sagen,
die müssen anfangen, andere
ja,
Blechbüchsen
jetzt,
zu überfallen. Space-Piraten.
Ja, dann wieder cool. Aber jetzt, du würdest jetzt nicht sagen, dass Astrophysiker so ein super cooler Job ist oder so ein super cooles Image hat. Du würdest nicht sagen, wow, Astrophysiker, huiuiuiuiui. Ja, gab so eine kurze Phase irgendwie so zwischen 2005 und 2013 oder so, wenn also bestimmte Sitcoms gerade populär waren, da war das irgendwie mal kurzzeitig was, womit man irgendwie prallen konnte. Aber generell ist jetzt Astrophysiker mäßig, ne? Ob dein Dating-Profil dadurch irgendwie mehr Aufmerksamkeit kriegt, weiß ich nicht. Und nur weil du das halt, nur weil du das relativ weit oben machst, vom Boden weg, so paar hundert oder paar tausend Kilometer, macht es jetzt nicht viel cooler, dass du halt Physiker bist.
Ja.
Image-technisch. Image-technisch.
Ja, ja, ja.
Also immer noch cooler Job, ne, ist cool. Duisburger hier Feuerwehr, Bootskapitänin, cooler, würde ich sagen. Also Astronaut schlägt es nicht jetzt pauschal. So, wenn du dann einer von denen gibt es jetzt, ist ja wie so ein bisschen wie Mount Everest, auch ein bisschen overcrowded, der Job. So, die Kollegas, die auf dem Mond gelandet sind, ja, das sind, ne?
Ja.
Das sind die OGs, die zählen. Ne, die sind vielleicht ein bisschen cooler als Feuerwehrboot. Also so auf dem Mars landen, das wäre wieder so, wo ich sagen würde, ja, das ist so Endstufe. Und ich glaube, auf dieser Welle der Popularität fahren alle anderen mit.
So, gut, dass wir das jetzt geklärt haben.
Vielleicht kriegen wir jetzt ja auch. Ich wäre, ne, halt, stopp. Ich fände es richtig, richtig gut. Ich wäre auch sehr überrascht, aber ich fände es sehr, sehr gut, wenn wir jetzt auch wieder so eine Mimimi, ihr könnt doch nicht mal Astronauten haten, Nachricht kriegen.
Liebe Hörerschaft, das war ein Call to Action.
Wenn ihr AstronautIn seid und euch missrepräsentiert gefühlt habt, in wie cool euer Image ist, dann schreibt uns gerne auf die bekannten Kanäle und
ja,
beschwert
ihr könnt,
euch.
Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne in den Podcast kommen und euren Job verteidigen. Das ist auch okay. Das machen wir. Nicht für Berlin. Ihr kommt nicht in den Podcast und verteidigt Berlin.
Wenn ihr Bürgermeister von Berlin, ich google es, jetzt google ich es. Ich habe es vorher nicht, Kai Wegner. Wenn Kai Wegner sagt, er würde gerne in den Podcast kommen, um Berlin zu verteidigen, würde ich sagen, ja, machen wir. Das ist ja, der Champion, der jetzt für Berlin ausgewählt worden ist. Oh, das wäre auch, wer wäre der beste Champion?
Was sagt die KI?
Der beste Champion, um Berlin zu verteidigen, wäre Captain Berlin.
Was wäre
das? Den gibt es Captain wirklich. Berlin? Das ist der offizielle Beschützer der Stadt.
Was?
Ja.
Läuft er in dem Bärenkostüm rum?
Nun gut. Er trägt das Wappentier auf der Brust. Geil. Kantichke. Ja, gibt es wirklich. Captain Berlin gegen Hitler.
Was? Ist das ein Comic oder was?
Ja. Ist das gut.
Okay. Alles klar.
Er sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus, also wie... Wie so ein Superheld, der hat ein gelbes Kostüm, eine rote Kapuze und ein Cape mit dem Berliner Wappen drauf. Und ja, das, was soll ich sagen? Captain Berlin, Retter der Welt. Ist so ein Comic, den es da gibt.
Well, ich kehre zu Nadeshda zurück. Ja?
Ja, bitte. Mhm.
So, also, die Situation müssen wir uns vorstellen. Nadeshda wacht jetzt so aus ihrem halbkomatösen Schlaf auf. Ist schon leicht irritiert, weil sie aufwacht und ihre Mutter sie anstarrt. Und dann schlägt ihre Mutter sie. Zweimal. Ins Gesicht.
So links, rechts, patsch, patsch? Oder?
Ja, mehr so Faust, Auge, 1 und 2. Du kannst mich nicht ablenken, mir damit das Cover von Captain Berlin gegen Hitler zu schicken.
Ja, warte. Ich hab noch ein besseres Cover als Captain Berlin.
Hier steht gar kein Titel drauf. Ach, da unten.
Nein, aber erstens das, aber dann auch, siehst du nicht, dass der da das Attentat auf Rudi Dutschke vereitelt?
Oh, ja, alles klar.
Und dann mit dem Subtitle doch außerdem im Heft Captain Berlin in Hiroshima.
Mann. Das ist eher älter, ne? 10 Pfennige haben die Hefte gekostet.
80er.
Ja.
80er, aus den 80er Jahren ist das. Offizieller Beschützer der Stadt.
Gotham City hat Batman und Berlin hat Captain Berlin.
Ja, Captain Berlin. Was für ein Name überhaupt? Wie schlecht bei Captain America geklaut.
Ja, was hätten sie sich ausdenken sollen? Der Berinator oder so?
Ja, keine Ahnung. Was Gutes. Das wäre, oder lassen. Halt lassen. Wäre auch eine Idee gewesen.
Ja.
Zwingt dich ja keiner. Ich habe ein noch besseres.
Oh nein.
Auferstanden aus Ruin, Neo-Genosse Berlin.
Oh Gott.
Und dann ist da der Bösewicht. Der Bösewicht ist scheinbar so ein DDR-Mann, weil er hat das DDR-Wappen auf seinem.
Ja, und er bewirft Captain Berlin mit einem
goldenen Anzug.
Stück Mauer.
Ein Stück Berliner Mauer. Eine Welt ohne Mauern ist eine gefährliche Utopie. Nimm das, Captain Berlin.
Ja, gut finde ich auch die Baywatch-Dame im Hintergrund.
Ja, auch das. Okay, genug. Aber sorry, Kai Wegner.
Ja, das ist verloren.
Auch du musst zugeben, das war schon fair jetzt, ne? Also Captain Berlin Hate und sich drüber lustig machen, schon fair, ne? Da kann es jetzt nicht viel sagen. So, genug über Captain Berlin.
Das sind auch so Turns in der Folge, die kann man auch einfach nicht vorhersehen.
Oh Gott, nee, niemand. Niemand. Ich habe eigentlich gedacht, wenn ich frage, welchen Champion die KI mir für Berlin vorstellt, dass die irgendwie so ein paar irgendwie Berliner Buben da benennt, die es irgendwie gibt und sagt, hier, das sind die besten Kämpfer. Aber nein, es gibt einen offiziellen Beschützer der Stadt.
Ja, ich wundere mich, dass das Stadtmarketing das nicht mehr auf Captain Berlin setzt. Ist schon halt auch unique.
Ja.
So, aber zurück jetzt zu Nadezhda und ihrer Mutter. Warum verprügelt die jetzt? So, erstens wegen dem Mord an ihrem Bruder. Und das war auch, wie sie sagt.
Nein, sorry. Nein,
okay,
schalt,
das
stopp,
wird heute
mal.
Nichts mehr, okay.
Nochmal zurück. Nein, ja. Nein, Moment. Ich wollte ein Captain Berlin Heft kaufen.
Ja.
Kann man.
Ja, okay.
Kann man im Inhalt und finde Captain Berlin, das ist auch wieder der Titel, ne? Der ist es halt. Captain Berlin Nummer 13. Mauerfall durch Beatkrawall. Und dann Hoffelhaas schlägt Genosse Berlin.
Ah, David,
ja, das
Hasselhoff. Oh
David
Gott.
Hasselhoff,
oh
nur
Gott.
Haben keine Rechte für
ja, ja.
für David Hasselhoff gehabt.
Aua. Aua. Ja, ja. Ja, wusstest du übrigens, dass David Hasselhoff überall ein Nobody war, außer in Deutschland?
Nö, aber
also nach Baywatch.
Wundert mich nicht. Ja, okay, aber Baywatch war schon weltweit so ein Ding.
Ja, ja, und Knight Rider ja auch, aber sein ganzes Gesinge vor allen Dingen hat nur in Deutschland stattgefunden.
Ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass in Deutschland irgendwie ein großes Ding war, außer dass der irgendwie es geschafft hat, auf oder in der Nähe der Berliner Mauer.
Davon hat er ja noch 10 Jahre gezerrt.
Ja, nee, war mir nicht.
So, ich habe es übrigens aufgegeben. Wir steigen an der Stelle, wo Nadezhda aufwacht, nächste Woche wieder ein.
Ja,
und deswegen hast du jetzt noch ein bisschen Raum, um weitere
ja gut, dann
Comics auszukommen.
Habe ich noch ein bisschen Zeit? Haben wir noch ein bisschen
Zeit?
Okay, dann habe ich nämlich nochmal, weil, sorry, Berlin, ne? Nochmal. Also, wir müssen den Case von deiner Beschwerde von vorhin nochmal komplett neu aufrollen. Jetzt nämlich hier, Captain Berlin Nummer 10, Wahnsinn herrscht im Weltraum. Jetzt kommt Space Hitler.
Muss man wissen, der wohnt nämlich auf der Rückseite des Mondes.
Mhm. Ja, genau. Captain Berlin gegen Captain Bootleg. Kampf auf dem Europa Center. Außerdem im Heft Roboter der Liebe. Okay.
Ich sehe schon, du wirst uns eines Tages damit überraschen, dass du die Captain Berlin-Reihe im Podcast machst.
Ja, ist langweilig. Ja, ich würde sagen, spannend. Aber jetzt fällt mir auch kein Witz mehr gerade dazu ein. Wollen dann jetzt die Sache nicht länger ziehen, als sie ist. Absolute Kaufempfehlung an der Stelle für euch. Ungesponsert. Die Captain Berlin gibt's in vermutlich jedem größeren Online-Dingsy-Bumsies. Da, wo es Comics gibt, kriegt ihr das auch. Also im Internet kann man das kaufen. Kann man googeln. Falls ihr Comic-Hefte mögt, mit dem Hobby aufhören wollt, liest vielleicht mal so ein Heft.
Ja, was kostet denn sowas jetzt eigentlich?
4,90 €. Gibt auch Sammelbänder. Also 4,90 € ist dann der Einzelband. Dann gibt es auch irgendwie, keine Ahnung, den Sammelband, den Supersammelband. Und so. Ich bin jetzt nicht so tief eingestiegen. Ich wollte nur die lustigen Cover auf. Werde mir vielleicht jetzt gleich den Supersammelband bestellen, wenn wir hier die Folge beendet haben. Was wir jetzt tun. Denn ich sage auf Wiedersehen, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, je nachdem, wann es ist. Und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Captain Berlin, wenn es heißt, hier, was passiert mit den Strömen und warum.
Und Nadezhda wacht
warum
auf.
Warum passieren
so.
Die Dinge so, wie sie passieren in der Interdependenz? Nadezhda wacht auf. Vielleicht ein Crossover, das wir machen. Nein, lassen wir genug.
Captain Berlin wird keine genug. Rolle spielen.
So, Ende aus, Mickey Maus. Bis nächste Woche.
Ciao. Berlin, Mann, ey. Na gut.
Teile deine Lieblingsfolge der Erzählturbine in den sozialen Medien mit Raute Erzählturbine.